Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der wunderschönen weiten Welt. Heute ist der 10. März 2021 und dieses Format heißt Stabil durch den Wandel.
Ja, und der Himmel ist grau, interessanterweise, aber heute wird trotzdem ein schöner Tag. Im Laufe des Vormittags, vermutlich sogar im Laufe dieser Sendung, wird der Himmel aufreißen. Wir erwarten nämlich einen sonnigen Tag. Es ist immer sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich das Wasser aussehen kann. Heute ist es wirklich grau, also heute Morgen. Nachher wird es wahrscheinlich hellblau, manchmal auch stahldunkelblau und manchmal im Sommer sogar richtig türkisfarben, fast wie in der Karibik. Also es ist schon unglaublich, wie sich das hier täglich ändert. Wir haben also heute wieder einen schönen Tag. Es sind 0 Grad, es wird wärmer. Ab morgen werden es 8 Grad plus sein.
So, jetzt fangen wir mal an, bevor du hier alle Blau- und Grüntöne durchgehst, was den See angeht. Ich sehe übrigens nur Silber, silberhell.
Silbergrau changierend, aber du hast natürlich wieder recht und ich ordne mich unter.
Ja, natürlich. Wir haben ja immerhin vorgestern Weltfrauentag gehabt und ich zehre noch davon.
Ach was, also da man ja sein Geschlecht jetzt selber aussuchen kann, werde ich mich auch dazu entscheiden, wahrscheinlich kurzfristig mal zur Frau zu werden.
Ja, aber erst nächstes Jahr, ja?
So soll es sein.
So, also Andreas, wir diskutieren hier viel im Moment über das, was derzeit, beziehungsweise genau gesagt gestern passiert ist. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben gestern getitelt, nichts geht mehr, Doppelpunkt. Der finale Schlag gegen den deutschen Mittelstand erfolgte am 9. März 2021, also gestern. Und da heißt es also folgendermaßen, wir haben ja gestern überall die Schlagzeilen gesehen, Millionenbetrug, die Corona-Hilfen werden jetzt eingefroren, Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat alles wegen der Betrugsaffäre komplett gestoppt. Ja, und die Wirtschaftsnachrichten sagen, was das nun für alle unschuldigen mittelständischen Unternehmer bedeutet, ganz einfach, nichts geht mehr. Und hier heißt es in dem Artikel, hier wird also die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, vom 9. Dezember. Und das wird hier mal aufgezählt, wie also der deutsche Mittelstand über Monate und Monate vertröstet wurde, obwohl ja Milliardenhilfen bereitgestellt worden waren. Das waren insgesamt 15 Milliarden, die für die Unternehmen zur Verfügung gestellt werden sollten. Davon sind aber bislang erst etwa 450 Millionen ausgezahlt worden. Und die Unternehmen klagen über zu viel Bürokratie, Bund und Länder geben sich gegenseitig die Schuld für die Misere. Also es sind dann immer wieder Vertröstungen gekommen, haben hier die deutschen Wirtschaftsnachrichten alles aufgezählt, wie immer noch nicht ausgezahlt wurde, beispielsweise im Januar diesen Jahres. Und die Bundeshilfen für die Berliner Wirtschaft kamen nicht an. Und deswegen drohe halt vielen Betrieben in der Stadt, aber natürlich im ganzen Land, die Insolvenz. Ja, und dann schreiben sie hier, dann kommt es am 9. März zu einer bemerkenswerten Entwicklung. Die Welt titelt, Betrüger erschlichen sich Millionen. Bundesregierung stoppt fast alle Corona-Hilfen. Das Blatt bezieht sich dabei auf einen Bericht des Business Insider, der ebenfalls gestern veröffentlicht wurde. Das Blatt schreibt wörtlich, Bundesregierung hat Abschlagszahlen aus Corona-Hilfen vorerst bundesweit gestoppt. Wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, ergeben sich dadurch zwei Rückschlüsse, so das Blatt. Erstens werden die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland auch weiterhin vergeblich auf die Auszahlungen der Hilfen warten, was die drohende Insolvenzwelle in Deutschland noch schärfer ausfallen lassen wird. Viele Unternehmen werden somit bewusst oder unbewusst in die Insolvenz getrieben, obwohl sie sehr leicht hätten gerettet werden können. Und zweitens müssen in die mutmaßlichen Betrugsfälle bei den Corona-Hilfen auch Steuerberater und Rechtsanwälte verwickelt sein. Die Beantragung der Überbrückungshilfen läuft ausschließlich über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Rechtsanwälte. Also die aktuelle Situation kann eigentlich sehr kurz und bündig zusammengefasst werden. Nichts geht mehr.
Ja, Das Programm läuft offenbar weiter und es zeigt sich immer deutlicher, wie die Verschwörungstheorie in die Verschwörungspraxis übergeht, ganz konkret. Also, was ist passiert? Man spricht hier von Millionen an Betrügereien und das Problem ist einfach, dass die Menschen dann denken, oh, Millionen, das ist ja so unglaublich viel. Wenn wir sehen, wie viel Hunderte von Milliarden dieser Shutdown gekostet hat, das Geld ist da, überhaupt kein Problem. Es geht ja um die sogenannte Gesundheit der Menschen. Das geht es tatsächlich, die nämlich schwer geschädigt wurde durch den Shutdown. Das sehe ich ähnlich, aber eben halt mit umgekehrten Vorzeichen wird es uns verkauft. Was wir hier sehen, ist, dass das deutsche Unternehmertum, auch das europäische Unternehmertum, abgeschafft werden sollen. Es werden keine Unternehmen mehr überleben. Das scheint das Ziel zu sein. Stattdessen überleben die Konzerne. Und ich möchte hier nochmal deutlich unterscheiden zwischen Konzernen und Unternehmen. Unternehmen kommt von Unternehmer. Unternehmen heißt, ich unternehme etwas. Die Konzerne sind mittlerweile mehr große Administration, ähnlich wie in der Politik, die ja verschwommen sind und verwoben sind mit den politischen Strukturen, mit den NGOs und so weiter und so fort. Und hier findet eine neue Monopolisierung statt von sogenannten Konzernen, die mit Unternehmern gar nichts mehr zu tun haben. Das heißt, die Chefs dieser großen Konzerne, mal abgesehen davon, dass bei BMW noch eine Familie Quandt im Hintergrund steht, aber auch nur noch im geringeren Bereich der Beteiligung an dem Gesamtkonzern, der dahinter steht. Aber ansonsten sind die Manager in den großen Konzernen mehr oder weniger Verwaltungsangestellte und sind auch weisungsgebunden gegenüber den Aufsichtsräten und die vertreten wiederum die Kapitalanleger. Die finden wir wiederum in den großen Kapitalsammelbecken wie BlackRock und so weiter. Da schließt sich der Kreis. Das heißt, wir haben eine Hierarchie, leider nicht im Sinne der heiligen Ordnung, was Hierarchie eigentlich heißt, sondern tatsächlich eine Strategie von oben nach unten, ein Diktat der NGOs bis in die obersten Etagen der Konzerne. Und dabei werden die Unternehmen platt gemacht. Jetzt sagt man, ein paar Millionen sind unterschlagen worden. Das ist schlimm. Damit aber zu sagen, alle weiteren Unternehmen werden damit nicht mehr unterstützt, bedeutet tatsächlich jetzt das Zusammenschlagen der letzten, ich sage mal, Lebenskräfte, die überhaupt noch im Unternehmertum sind. Es ist für mich ein Dokument der Schande, was da dargestellt wird. Das sage ich in aller Klarheit. Denn die mittelständischen Unternehmer sind nicht nur mittelständisch, sondern das waren die einzigen Unternehmer, die wir hatten, weil Konzerne sind keine Unternehmen.
Was bedeutet das denn für ein Land, wenn der Mittelstand zerstört ist?
Naja, der Mittelstand oder die Unternehmen, die es überhaupt gibt, um das nochmal zu sagen, die fördern natürlich die Volkswirtschaft. Das Problem ist, dass wir zwischen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft nicht unterscheiden. Es heißt dann, wenn ein deutscher Konzern zum Beispiel große Gewinne macht, dass das automatisch dem Land gut tut, in dem dieser Konzern seinen Sitz hat. Die Eigentümer dieser Konzerne, nehmen wir Daimler-Benz, die sich ja, Daimler-Benz gehört übrigens, glaube ich, zu 14% mittlerweile chinesischen Unternehmen und Konzernen. 14%, das sind maßgebliche Beteiligungen. Das darf man nicht unterschätzen. Aber auch die vielen ausländischen, US-amerikanischen Großinvestoren und so weiter und so fort, die beteiligt sind an den Unternehmen, die greifen ja die Gewinne ab. Wenn die Gewinne in Deutschland anfallen, dann werden durch die Dividenden die Eigentümer befriedigt als erstes und das Geld fließt sofort wieder aus Deutschland ab. Und die eigentlichen volkswirtschaftlichen Effekte sind nur die Mitarbeitergehälter und die werden immer weniger, weil die Produktion auch ins Ausland verlegt wird. Also das ist schon eine ziemlich klare Struktur.
Ich hatte gestern eine Zuschrift eingestellt, heute stellen wir die nochmal ein, ist eben gerade passiert. Nämlich hat jemand geschrieben, bitte postet doch folgenden Aufruf von Sebastian Friebel, ehemaliges Bundestagsmitglied, an alle Menschen und Unternehmer in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da heißt es, viele Unternehmer verstehen angesichts des deutschen Endlos-Lockdowns die Welt nicht mehr. Dabei ist alles eine Frage der Zielsetzung. Und wenn es das erklärte Ziel ist, dem noch wehrhaften Mittelstand endgültig das Rückgrat zu brechen, dann machen die Beschlüsse durchaus Sinn. Wie neulich bereits erwähnt, stehen BlackRock, die Kommunistische Partei Chinas und andere schon bereit, um unsere mittelständische Wirtschaft aufzukaufen. Nicht vergessen, welche, er schreibt hier Typen, im Kanzleramt und in den Ministerien ein- und ausgehen. Kleiner Tipp, die Mittelständler sind es nicht. Und dann wird nochmal der Appell veröffentlicht. Jeder Landkreis braucht ein Netzwerk. www.wirstehenzusammen.com, das haben wir eingestellt. Andreas, der uns das hier geschickt hat und geschrieben hat, der sagt unter anderem auch, er habe sich mit einem befreundeten Gastronomen unterhalten und der sagte wörtlich, ich blute langsam aus. Besser kann man das nicht beschreiben oder schlimmer kann man es nicht beschreiben, was derzeit passiert. Wir veröffentlichen ja auch immer wieder Hilferufe von Unternehmern, egal ob aus Gastro, Hotel, aber auch aus der Bekleidungsbranche, aus der Kosmetikbranche. Die Unternehmen gehen reihenweise pleite und es gibt offenbar tatsächlich überhaupt keinen Willen, diesen Prozess aufzuhalten, sondern durch diese neue Maßnahme, die da gestern von Herrn Altmaier entschieden wurde, nämlich alle Corona-Hilfen erst einmal einzufrieren, zeigt es eigentlich den ganz klaren Vorsatz der Zerstörung.
Also, als die Bundesrepublik in Deutschland 1949 gegründet wurde und mit dem Grundgesetz dann letztendlich den Auftrieb gab, da hatte man gesagt, es darf sich nicht wiederholen, was damals war. Und damit meine ich das Finanzsystem. Die Reichsbank, die Deutsche Reichsbank, die 1875 gegründet wurde, befand sich komplett in privaten Händen und war nicht den Gesetzen unterlegen, sondern sie hatte selbst Gesetzgebungsgewalt, um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Juristisch ist es nicht ganz korrekt, aber in der Wirkung schon. Man hat 1949 gesagt, wir müssen jetzt sehen, dass wir eine neue Bank gründen, und zwar die Deutsche Bundesbank. Und die Deutsche Bundesbank hatte die Aufgabe, möglichst die Volkswirtschaft im Griff zu haben und nicht nur die Betriebswirtschaft von großen Konzernen. Und so entstanden vor allem auch die regionalen Bankenstrukturen wie Kreissparkassen, Volksbanken und so weiter, die in regionalen Strukturen dafür zuständig waren, mittelständische Unternehmen zu finanzieren, sich mit den Unternehmensphilosophien auseinanderzusetzen, dort vor Ort kleine, feine Arbeitsplätze zu schaffen, regionale Strukturen und Autarkien aufrechtzuerhalten. Das war ein Erfolgsmodell par excellence. Das war allerdings ein zu großes Erfolgsmodell und das musste abgeschafft werden. Aus diesem Grunde, das ist meine klare Meinung dazu, wurde die EZB geschaffen, die analog der Deutschen Reichsbank wieder genau so war, nämlich die selbst machen konnte, was sie wollte und war nicht mehr den wirklichen Gesetzen unterworfen, sondern war selbst gesetzgebend, so wie das heute noch stattfindet. Und damit hat man tatsächlich die kleinen Strukturen, die föderal in den einzelnen Ländern der Bundesrepublik, der sogenannten, eben halt aufgebaut wurden. Und die hat man jetzt zerstört und durch diesen großen, tatsächlich jetzt neuen Shutdown, den man jetzt gemacht hat, nachdem man 2008 die große Finanzkrise hatte und so weiter und so fort. Die EZB ist in der Lage, tatsächlich diese Strukturen maßgeblich mit im Hintergrund zu zerstören. Und ein wesentliches Element dieses perfiden Plans, der aus meiner Sicht dort abläuft, das Ganze kombiniert, wie dieser Herr Friebel heißt er, glaube ich, sagte, nämlich die Inkompetenz in der Politik, auch die ist auffällig. Und Inkompetenz und perfide Pläne sind natürlich eine gefährliche Mischung, denn ich habe das Gefühl, wenn ich mir so bestimmte Politiker ansehe, die dort in Talkshows sind und so weiter, und ich sehe dort in die Augen und ich stelle fest, irgendwie für mich gefühlt, dass überhaupt nicht der Zusammenhang auch nur im Ansatz verstanden wurde, was hier passiert wurde und das, was hier passiert wird. Und das ist tatsächlich das Problem, was wir derzeit haben.
Ja, also Sebastian Friebel war ehemaliger parlamentarischer Berater des Deutschen Bundestages und der hatte ja auch mit einigen Rundschreiben aufmerksam gemacht auf verschiedene Probleme. Andreas, du hast ja immer so in deinen Seminaren, auch in den Büchern davon gesprochen, dass es einen großen Finanzcrash nicht geben wird, sondern geben muss, weil alle mathematischen Zahlen nur noch darauf hingelaufen sind. Sind wir in diesem Prozess? Wir haben schon öfter drüber gesprochen, aber ich möchte doch noch mal um eine kurze Antwort bitten. Sind wir jetzt in diesem Prozess? Und wenn wir in diesem Prozess sind, wie lange wird er dauern?
Ja, und wie lange er dauert, ist reines Kaffeesatzlesen. War das kurz genug?
Ja gut, vielleicht noch eine weitere Erläuterung.
Ja, wir befinden uns tatsächlich im freien Fall, das kann man so sehen. Unser Geldsystem ist angelegt und geht zurück auf einen Maynard Keynes. Und da ist Wirtschaftswachstum und das verzinste Geldsystem elementar. Jetzt zuckst du schon wieder, dass es lang wird. Und das führt zu einem Umverteilungsmechanismus. Das Geldsystem ist so aufgebaut, dass irgendwann theoretisch einer alles hat und alle anderen haben nichts mehr. Dieser Punkt wird natürlich so nicht sein, weil einer alleine sich nicht gegen die Welt durchsetzen kann, aber eine Handvoll oligarchischer Strukturen, die haben mittlerweile in Absprachen aus meiner Sicht das gesamte Vermögen dieser Welt auf sich vereint, während die anderen alle leer sind. Das Geldsystem hat ausgedient und fällt jetzt in sich zusammen. Das war aber auch das Ziel. Das Geldsystem diente nicht der Vereinfachheit, durch neutrale Gelder etwas kaufen zu können, um die Wirtschaft im Sinne der Wirtschaftsaktivitäten tatsächlich so sauber und so, einfach wie möglich vollziehen zu können, sondern schlicht und ergreifend langfristig dem Umverteilungssystem. Das Spiel ist jetzt vorbei, jetzt bricht es zusammen und das ist auch im Interesse derjenigen, die das Geldsystem selbst installiert haben.
Es scheinen ja im Moment schon sämtliche Systeme vor unseren Augen zusammenzubrechen. Also jetzt nicht nur, sagen wir mal, dieses Finanzthema, Wirtschaftsthema, Mittelstandsthema. Wir haben hohe Kritik innerhalb der Medien. Also sie fangen an, sich gegenseitig die Augen auszuhacken. Die Mainstream-Medien, die immer treu Frau Merkel gefolgt sind, fangen an, diese jetzt zu destabilisieren, ihren Ruf zu destabilisieren. Die Frage ist, was ist dort im Hintergrund im Gange? Es sieht so aus, als ob Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin wirklich über viele Jahre ganz gewisse Strategien durchgezogen hat. Wenn man sich fragt, hat sie das selber entschieden oder folgt sie einer Strategie, dann gibt es Insider, die sagen, auf jeden Fall sei dies so, jedenfalls letztes Erwähntes. Und der Krug geht halt so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und wenn er halt ausgedient hat, dann wird er ausgewechselt. Wir befinden uns im Wahljahr der Bundestagswahl. Im September 26. ist es, glaube ich. Also da wird auch noch vieles passieren. Es sieht aus, als ob das ganze System vielleicht erodieren soll. Also ob eventuell die Regierung abgewählt werden könnte, weil auch die Kritik an Herrn Spahn, an Herrn Scholz, an Herrn Altmaier ja nicht abreißt. Das heißt, schauen wir uns jetzt gerade beim Zusammenbruch zu.
Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, dass die Regierung vielleicht abgewählt wird oder nicht, spielt eigentlich nicht die entscheidende Rolle aus meiner Sicht. Das, was hier deutlich wird, ist die mangelnde Bildung im wahrsten Sinne des die Lehre der Menschen, eigenverantwortlich zu denken und über einen Tellerrand hinaus zu sehen. Man wird quasi jeder mittlerweile in irgendeinen Gulli gestopft, dann kommt ein Deckel drauf und dann hat keiner mehr darüber nachzudenken. Und was fehlt, sind tatsächlich die flächendeckenden, ganzheitlichen Ansätze. Und da sind wir ganz weit von weg. Und zwar von der untersten Ebene der Menschen durch die Indoktrinierungssysteme, man nennt es auch Schulen und Universitäten, bis hoch in die obersten politischen Etagen, wo Zusammenhänge einfach nicht mehr erkannt werden und jeder nur noch in seinem einzelnen Bereich vor sich hin dümpelt. Und dann kommt so etwas dabei raus. Wenn man die Sache relativ großflächig einfach mal ansieht, eine Vogelperspektive annimmt, dann ist das relativ einfach zu erkennen. Das ist ja nichts anderes als das, was ich mache. Dazu braucht es auch gar keinen hohen Bildungsgrad und auch nicht in irgendeiner Form einen akademischen Abschluss, sondern dazu braucht es einfach die Erkenntnis, dass man selbst ein geistiges Wesen ist und mit dieser geistigen Wesenhaftigkeit auch seinen Verstand steuern kann. Und wenn der Geist den Verstand steuert, ist man in der Lage, den Verstand zu einem Werkzeug zu machen, ihn nicht mehr amok laufen zu lassen, also ihn zu überhöhen, sondern als Werkzeug zu nutzen und dann die Zusammenhänge großflächig zu verstehen. Und dann kommt man ganz schnell hinter. Das wird aber in den Schulen genau aberzogen.
Ja, also nicht geistige Wesenhaftigkeit, sondern das Geistige und das Wesenhafte, dass der Mensch beides in sich trägt, das auch nachhaltig die innere Stimme oder die Empfindung beeinflusst und dementsprechend völlig andere Entscheidungen treffen lassen würde, wenn man diese innere Stimme, wie du es gerade auch richtig gesagt hast, über den Verstand über diese materiellen Fragen zu stellen, um dann mit dem Gewissen, mit der Seele zu entscheiden. Würde die Menschheit das gemacht haben in den letzten Jahrhunderten, würde diese Welt anders aussehen. Wir stehen jetzt vor einem völligen Zusammenbruch einer alten Kultur, einer alten Zivilisation auch, wo aber wirklich offenbar die Betonung auf alt liegt. Auf veraltet, auf falsch auch, denn natürlich gab es immer Hervorhebungen von Tugenden, von Werten, von Traditionen, aber auch diese Themen sind offenbar von den Menschen weit überzogen worden und die Welt wird neu geordnet. Es gibt jetzt Leute, die die Welt meinen, neu zu ordnen mit all diesen Digitalisierungsmaßnahmen, Lockdown-Maßnahmen und so weiter. Wir werden da gleich noch weiter drüber sprechen. Aber in Wirklichkeit scheint eine übergeordnete Kraft zu lenken. Und im entscheidenden Moment, wenn eben auch gerade diese Handlanger der Macht nicht damit rechnen, ganz anders diese Welt neu zu bauen.
Ja, die meisten Menschen merken ja gar nicht, dass Geist und Verstand etwas anderes ist. Die meisten glauben, wenn einer geistig rege ist, dann verfügt er über einen sehr hohen Verstand. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, weil das zwei völlig verschiedene Dinge sind. Das heißt, die Differenzierung zwischen dem Geist und dem Verstand findet definitiv nicht statt. Und was dann daraus folgt, sind in der praktischen Anwendung auch, dass keine Differenzierung zwischen Volk und Betrieb zum Beispiel gemacht wird. Volk und Betriebe sind doch zwei verschiedene Dinge. Also sind Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft auch zwei verschiedene Dinge. Das wird dann aber eben zusammengeschmissen unter dem Begriff Wirtschaft. Und solange wir dermaßen schwammig und auch dramatisch mit unseren Vokabeln umgehen, also schlampig umgehen mit unseren Vokabeln, dann kommt auch nichts dabei raus. Wir müssen uns wieder daran zurückerinnern, dass wir selbst in der Lage sind, die Zusammenhänge zu verstehen und zu erkennen und nicht nur darauf vertrauen, dass die da oben das irgendwie regeln. Die verstehen meistens gar nichts mehr, sondern sie können ihr mangelndes Verständnis und ihre mangelnden Fähigkeiten einfach nur besser rhetorisch, akademisch einkleiden, aber da kommt trotzdem nichts bei raus.
Ich versuche mir gerade eine Sache vorzustellen. Wenn es wirklich so wäre, dass zum Beispiel die Kanzlerin einem strategischen Plan folgen muss, ist nur eine Annahme, ein Spekulatius. Und dieser Plan ist überhaupt nicht in Abgleich mit ihrem eigenen Inneren. Wie das aussieht, vermag ich überhaupt nicht zu sagen. Und man bekommt also, wir gehen nur mal davon aus, es wäre so, was nicht damit behauptet wird, man geht also davon aus, sie bekommt dann ständig neue Order, die vielleicht auch sich immer wieder spricht und sie das dann öffentlich ausbaden muss. In welchem Zustand wäre eine solche Person nach Jahren und Jahren? Weil ich komme deswegen auch darauf, weil Angela Merkel sich ja im Laufe ihrer Amtszeit von 2005 an laufend widersprochen hat. Also sie hat ja Anfang 2000 gesagt, das ist kein Einwanderland, es ist kein Multikulti-Land. Und das ist ja dann völlig über den Haufen geworfen worden. Und sie hat die Grenzen geöffnet und hat gesagt, alle rein, ist Multikulti hier. Also, und so gibt es ja natürlich auch hier in der Corona, in der Mikrobenkrise, gab es viele Dinge, die am Anfang hat sie gesagt, das sind Virenschleudern, die Masken, die brauchen wir nicht. Und wir sehen jetzt, wo Deutschland jetzt steht. Andreas, nehmen wir nur mal an, lass uns nur mal spekulieren. Es wäre so, dass sie nach einem Plan agieren müsste. Und der wird natürlich ständig geändert, justiert, je nach Weltlage eventuell auch oder den anderen Interessensvertretern, die eventuell daran beteiligt sein könnten. Wie würde es denn in einem Mann innerlich dann aussehen?
Also ich glaube, man kann es nur mit charakterlichen entsprechenden Eigenschaften, indem man sich komplett mit dem Materialismus verankert und die geistige Ebene von sich schiebt und sich dabei rauszieht und sagt, ich will vor meinem Gewissen gar nicht mehr standhalten, sondern ziehe einfach die Sache wie ein Söldner durch. Ich sage das mal ganz einfach und damit meine ich jetzt gar nicht Frau Merkel, sondern ich meine damit überhaupt die Grundlagen, die man braucht, um solche Dinge, die gegen das Gewissen laufen, durchzuziehen. Aus meiner Sicht gibt es zwei Gruppen von Menschen, die einen in der Politik, das einen sind Leute, die lügen. Man kann das ja als Lüge bezeichnen. Wenn Frau Merkel vor 20 Jahren etwas anderes sagt als heute, hat sie entweder damals gelogen oder sie lügt heute. Es ist jetzt die Frage, weil es ja widersprüchliche Aussagen sind, in ganz vielen verschiedenen Dingen übrigens. Und ich glaube, man kann das nicht ganz einfach damit wegbügeln und sagen, die Situation hat sich geändert und aus diesem Grunde ist jetzt eine andere Situation da. Denn dann würde sie es ja argumentieren und würde sagen, ich habe damals das und das erzählt und heute erzähle ich das ganz große Gegenteil und ich erkläre euch jetzt mal, warum das so ist. Das tut sie nicht, sondern sie verdrängt es. Das heißt, es soll auf gar keinen Fall irgendwo in Google oder in YouTube oder sonst was erscheinen. Und die Medien weisen auch nicht darauf hin und sagen, was hat sie denn damals gesagt? So, es gibt also aktive Lügner, die den Kern der Wahrheit eigentlich kennen und wieder besseren Wissens tatsächlich das Gegenteil von dem behaupten, was sie wissen. Dazu braucht es bestimmte charakterliche Eigenschaften, aber auch eine bestimmte Intelligenz. Daneben gibt es dann die Verlogenen. Das sind andere als Lügner, die glauben das selbst, was sie sagen. Das heißt, sie sagen heute Hü und morgen Hott und sie widersprechen sich permanent selbst. Deshalb braucht man ihnen gar nicht mehr widersprechen. Ich nenne es mal die Parlamentsfüllmasse, die da sitzt beispielsweise und mehr oder weniger wie auf Bande gespielt einer Billardkugel mehr oder weniger hin und her jongliert werden und an der richtigen Stelle den Arm heben und dann zufrieden sind, wenn das Salär monatlich kommt. Und das sind die Unterschiede. Aber die führenden Personen müssen aus meiner Sicht schon sehr genau wissen, was sie da durchmachen. Ich kann es nicht sagen. Das kann nur mit einer Verdrängung des Gewissens stattfinden.
Genau, das war ja eine Spekulation. Also wir haben hier keine Behauptungen aufgestellt, sondern ich habe dich gefragt, wie würde es innerlich aussehen? Ich versuche es mal als Frau. Also wenn mir sowas passieren würde und ich in eine solche Mühle geraten würde, ich glaube, ich würde irgendwann heulend hinschmeißen und ganz schnell davonlaufen, um das letzte bisschen Gewissen und Seele zu retten. Aber das wäre dann typisch weiblich, oder?
Ja, und das ist das, was ich an dir wahnsinnig schätze, dass du eben weiblich bist. Ich möchte auch an meiner Seite keinen verkappten Mann haben, sondern eine echte Frau, denn von der kann ich ja auch viel lernen. Und so kann man sich ja gegenseitig auch ergänzen. Und das ist ja das, ich bin ja der klassische Macho. Macho kommt aus dem Spanischen und heißt nichts anderes als männlich, also gar nicht jetzt in dem destruktiven Bereich gemeint. Und du bist tatsächlich eine richtige Frau. Und genau damit könnte man die Dinge auch sauber regeln. Aber wir haben mittlerweile, glaube ich, gar keine Frauen mehr im Bundesparlament, sondern wir haben Männer und wir haben Pseudomänner, die im Frauengewand auftreten. Und das ist manchmal das, was mir fehlt, tatsächlich Weiblichkeit, nämlich die Intuition, die geistige Komponente, die einfache Frage, was tun wir eigentlich unseren Kindern an? Und zwar ernst gemeint.
Ja, ich möchte dieses Pauschale ein bisschen auflösen. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Also so alle über einen Kamm scheren wir diesmal nicht. Und sehr nett, was du gesagt hast, lieber Andreas. Natürlich, wir sprechen ja hier auch öfter über das weibliche und das männliche Prinzip. Und hinter jedem erfolgreichen Mann stand immer eine erfolgreiche Frau, auch wenn jetzt gerade der Schaum aus dem Mund der Feministinnen kommt. Wie kann eine Frau hinter dem Mann stehen? Oh ja, das kann sie sehr gut. Es sollte sie in vielen Punkten übrigens auch. Wobei der Mann natürlich auch an ganz besonderen Stellen durchaus auf die Empfehlungen der Frau hören sollte. Nämlich wenn es darum geht, eben nicht nur rein materialistisch ausgerichtete Entscheidungen zu treffen, sondern Seele, Gewissen, Herz zu fragen, ist das wirklich, dürfen wir immer alles entscheiden, was wir hier so entscheiden? Das ist, glaube ich, sowieso die Frage aller Fragen. Durfte die Menschheit bislang all das tun, was sie so getan hat? Nein, durfte sie nicht, aber es wurde nicht mehr danach gefragt, ob man das tun darf. Und deswegen haben wir im Moment einen Zustand unserer Welt erreicht, der erbarmungswürdig geworden ist. Wohin man schaut, es gibt ja nicht mehr ein einziges System, das noch wirklich funktioniert. Und deswegen ist es auch richtig. Und jeder, der hier inkarniert ist, der hat auch mit dazu beigetragen, das jetzt hier durchzustehen. Es ist richtig, dass diese alte Zeit, die alten Zustände zusammenbrechen müssen, damit eine neue, gesunde Ära aufgebaut werden kann, wie es in der Bibel gekündet ist, im jüngsten Gericht genau erklärt wird. Heute kam hier der Vorschlag, ob wir nicht mal über die Johannes-Offenbarung sprechen können. Können wir machen, werden wir mal vorbereiten, finde ich eine prima Idee, denn die Johannes-Offenbarung, Neues Testament, beschreibt den Durchlauf des jüngsten Gerichtes, wie er in etwa stattfinden wird. Und genauso findet er ja gerade statt.
Ja, also ich hatte gestern ein wunderbares Gespräch am Telefon mit einer Frau, die mir sagte zum Beispiel auch, dass sie, um zur Ruhe zu kommen, sich nicht mit den ganzen Nachrichten tatsächlich so überschwemmen lassen möchte und eigentlich nur unsere Podcasts hört. Und da sagt sie, da hat sie 4,5 Stunden in der Woche Nachrichten, Interpretationen und Meinungen zusammen. Das reicht ihr aus. Und ansonsten sagt sie, sie ist in der Ruhe. Das will ich jetzt nicht empfehlen, aber ich fand das ganz interessant. Denn man braucht auch die Ruhe, um tatsächlich auch zu sich selbst zu finden und sich seine eigenen Gedanken zu machen, auch in die Empfindung zu kommen, nämlich mit dem Prinzip Leben wieder konfrontiert zu werden. Das geht uns völlig weg. Wir sind völlig materialisiert worden. Und aus diesem Grunde hat auch keiner ein Problem, wenn auf unserer Telegram-Seite beispielsweise wieder 20, 30 Nachrichten drauf sind, wenn man einfach hochscrollt und sagt, gucke ich mir gar nicht an, ich warte auf den nächsten Podcast, dann arbeiten die das Wichtige sowieso wieder raus.
Ja, wir haben ja auch eine Art Pinnwand, das sieht man ja oben. Und da sind immer so die letzten 3, 4 Podcasts angepinnt. Da kann man draufklicken und wird dann direkt zu diesen Podcasts geführt. Mit anderen Worten, wer mal eine Weile eine Auszeit von den vielen Meldungen nehmen möchte, sollte das auch tun. Also wir machen es ja auch so, wir gehen hier viel gemeinsam spazieren, aber wir machen auch durchaus Einzelspaziergänge, was sehr, sehr wichtig ist, weil man damit auch sich persönlich ganz alleine mit den Wesenhaften draußen verbinden kann, Fragen stellen kann, wo man dann leichter und schneller Antworten bekommt, als wenn man dann gemeinsam da so redend, unterhaltend durch die Gegend stiefelt. Nein, die Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist auch für jedermann wirklich eine Empfehlung, sich einfach mal zurückzuziehen. Man muss nicht unbedingt immer nur draußen rumlaufen, aber gerade jetzt bei euch geht der Frühling schon los, ist das natürlich eine aufbrechende, pulsierende Kraft, die man sich seiner Seele, seinem Geist unbedingt zuführen sollte. Also immer wieder sei darauf hingewiesen, vor allem, wenn sich die Nachrichten geradezu überschlagen. Und damit sind wir auch bei der nächsten Meldung, Andreas. Wir sind ja öfter, als wir noch in Europa lebten, ins schöne Tirol gefahren. Da sind wir viel gewandert. Ich bin früher da auch Ski gelaufen. Und wenn man Tirol hört, dann denkt man an Hüttenzauber, dann denkt man an wunderschöne Berge, an eine atemberaubende Natur, an eine Mentalität von Menschen, die offen, freundlich, gemütlich ist. Und jetzt ist es da so eine der Kernregionen in Tirol, nämlich Schwaz. Dazu gehört das Zillertal, dazu gehört der Vomperberg, wo wir auch öfter waren. Und diese Region ist jetzt ein EU-Projekt geworden und die EU-Kommission arbeitet zusammen mit BioNTech Pfizer, mit Bund und Land und der Tiroler Bezirk Schwarz, also dazu gehört all das, was ich gerade aufgezählt habe, wird jetzt die Region für die gesamte EU, wo durchgeimpft werden soll. Und wenn man da rein will und wenn man da rauskommt, kommen möchte aus dieser Region Schwarz, dann ist das nicht mehr möglich ohne einen Test. Der muss natürlich negativ sein und darf eine gewisse Zeit, ich glaube es sind 48 Stunden, nicht überschreiten. Und der österreichische Bundeskanzler Kurz hat das gemeinsam mit Herrn Anschober, das ist der Gesundheitsminister von den Grünen, und dem Landeshauptmann Platter von der ÖVP und der Landeshauptfrau-Stellvertreterin Ingrid Philippe von den Grünen bekannt gegeben. Ja, und das ist jetzt so und man hat vor, möglichst alle Menschen, alle, ab dem 16. Lebensjahr diesen Impfstoff jetzt anzubieten und sofort durchzuimpfen.
Ja, man kann wirklich nur erschrecken, dass man so etwas macht. Interessanterweise ist es so, dass dort in Schwarz und Umgebung in dem Großraum kein erhöhtes Infektionsgeschehen ist. Und man fragt sich natürlich, nach welchen Kriterien werden diese Orte eigentlich ausgewählt? Gerade Tirol mit dem Begriff der klaren Luft und dieser wunderbaren Atmosphäre. Das heilige Land, welches wir wirklich schätzen. Gerade Tirol schätzen wir sehr. Und an der Stelle ist es natürlich ungewöhnlich, dass das so gemacht wird. Und wir werden jetzt einmal sehen, und man kann nur hoffen aus meiner Sicht, dass diejenigen, die sich impfen lassen wollen, es auch tun, und die, die es nicht wollen, dass sie es auch nicht tun und nicht gegen ihren Willen da überzeugt werden. Wir haben gehört, dass dort Lautsprecherwagen, das ist wie in einem Gruselfilm irgendwie, durch die Straßen fahren und weisen die Leute darauf hin, lasst euch jetzt alle impfen und alles wird gut und alles wird toll. Das erinnert mich so ein bisschen an George Orwell 1984.
Ja, also was ist aus dem schönen Tirol geworden, kann man da nur fragen. Andreas, eine Meldung ist auch ein bisschen überraschend. Die ist vorgestern veröffentlicht worden. Und zwar Vertreter der Pharmabranche haben sich getroffen unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation, um über Wege für eine deutliche Produktionssteigerung bei den Mikrobenimpfstoffen zu beraten. Also es scheint ja in diesem Leben überhaupt alles nur noch sich zu richten nach Impfen, nach Testen, nach Lockdown-Maßnahmen und wie man all diese Maßnahmen steigern kann. Ich finde gerade bei Tirol, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, ist dieser krasse Widerspruch, dieser Gegensatz so spürbar. Nämlich, dass man sagen kann, auf der einen Seite Tirol, Natur, Berge, gute Luft, all das, was die Seele zum Schwingen bringt, aber jetzt Impfen, Impfstoffe, Impfunternehmen, Steigerung der Impfrate, der Testrate. Das heißt, die Menschheit wird Schritt für Schritt aus diesem letzten Bestand des natürlichen Empfindens in diese doch sehr materialistisch ausgerichtete Zeit geführt. Und um jetzt auf diese Meldung nochmal im Einzelnen zu kommen, diese Pharmaunternehmen, die weltweiten, die ja eigentlich Konkurrenten sind, gehen jetzt Kooperationen bei der Produktion der Impfstoffe ein. Und das ist hier mal aufgelistet worden von dem Portal der Epoch Times. Und die haben also gefragt, wer hilft jetzt hier eigentlich wem? Und so haben also der französische Pharmariese Sanofi und sein britischer Konkurrent GlaxoSmithKline bereits letztes Jahr im April eine beispiellose Partnerschaft geschlossen, um gemeinsam einen Impfstoff zu entwickeln gegen die Mikrobe. Laut der Vereinbarung liefert Sanofi den Wirkstoff und GlaxoSmithKline das Adjuvans, also ein Hilfsstoff, der die Wirkung des Wirkstoffs verstärkt. Ihr Impfstoff ist aber immer noch in der Testphase, wie ja überhaupt fast alle Impfstoffe noch Notzulassungen sind. Das ist ja auch nochmal eine juristische Frage. Dann heißt es hier weiter, wegen der Verzögerung und unter dem Druck der Politik hat Sanofi Anfang dieses Jahres angekündigt, eins seiner Werke in Deutschland zur Verfügung zu stellen, um dort ab dem Sommer den schon Ende 2020 zugelassenen Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer zu produzieren. Außerdem ging Sanofi eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Johnson & Johnson ein, um dessen Corona-Vakzin in Europa herzustellen. Die Tübinger Biotechnologiefirma CureVac hat sich für die Produktion ihres noch nicht zugelassenen Impfstoffs mit GSK, also GlaxoSmithKline, zusammengetan, wird aber auch vom deutschen Chemieriesen Bayer und dem Schweizer Pharmakonzern Novartis unterstützt. Letzterer wird außerdem BioNTech Pfizer bei der Produktion helfen. Auf der anderen Seite des Atlantiks hat der US-Pharma-Riese Merck unlängst angekündigt, dass er sich an der Produktion des Impfstoffs von Johnson & Johnson beteilige. Und schließlich Der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca kündigte im Februar eine Kooperation mit dem deutschen Unternehmen IDT Biologica in Dessau-Roßlau an. Ab dem zweiten Quartal 2021 soll so die Impfstoffproduktion für Abnehmer in Europa hochgefahren werden. IDT Biologica kooperiert außerdem mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, das an einem Vektorvirenimpfstoff gegen Covid-19 arbeitet. Was heißt das? Warum gibt es diese Allianzen? Also hier lautet die Erklärung: Für diese ungewöhnlichen Kooperationen zwischen Konkurrenten gibt es verschiedene Gründe. Sanofi überbrückt damit die Zeit, bis die eigenen Impfstoffe in Produktion gehen können. Bei den beiden Sanofi-Vakzinen wird dies frühestens Ende 2021 der Fall sein. Die Frage, also Merck hat seine Forschung an eigenen Impfstoffen inzwischen abgebrochen, darunter ein Projekt mit dem Pariser Pasteur-Institut, weil die Ergebnisse nicht vielversprechend genug waren. Also die Frage, warum gibt es diese Allianzen, wird hier nicht hinreichend beantwortet. Aber ich würde die Frage noch weiterführen wollen. Also erstmal die erste Frage, was ist mit den kleinen Unternehmen? Spiegel TV hat ja gerade eine Geschichte veröffentlicht von einem Wissenschaftler, Stöcker hieß er, glaube ich, der einen Impfstoff entwickelt haben will, was auch überprüft wurde, was offenbar nicht in Frage steht, der aber jetzt sich heftigen juristischen Angriffen gegenüber sieht. Und ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, Andreas, als ob jetzt hier ein weltweites, ein globales Riesenmonopol, ein Impfkartell hergestellt wird. Und da lautet ja die Frage, wenn das so ist, was ja auf der Hand liegt, warum? Warum gibt es eventuell Dinge in diesem Impfstoff, die unter Stillhalteerklärungen oder Verschweigungsklauseln unter Verschluss gehalten werden sollen, ist nur eine Frage.
Das ist jetzt natürlich noch eine letzte Frage, die noch hinterher jetzt geschoben wurde. Ich will noch mal auf den ersten Part reingehen. Max Weber hat der große Soziologe, den Unternehmer als Pionier des Fortschritts beschrieben, der neue Gebiete erobert und annektiert und natürlich auch vom großen Kuchen der Wirtschaft ein möglichst großes Stück abhaben zu wollen, das heißt in Konkurrenz zu stehen. Hier wird ja die Konkurrenz ausgehebelt. Und wenn man wie wir einen großen Plan vermutet, hinter all den Aktivitäten, die unter dieser Überschrift Covid und so weiter laufen oder auch Great Reset, dann wird das Bild ja, wenn man dieses Bild vermutet, diesen Plan vermutet, immer klarer und deutlicher und nichts von den ganzen Dingen, die passieren, spricht gegen diesen Plan, sondern ich sage mal, stabilisiert diese These, die wir hier haben, auch noch. Das heißt, Unternehmer würden sich im Normalfall niemals zusammentun und den Konkurrenten ihre eigenen, ich sage mal, Betriebsgeheimnisse anzuvertrauen und vor allem auch ihre eigenen Infrastrukturen sichtbar zu machen. Wie günstig arbeitet eigentlich der Konkurrent? Das ist ja quasi Betriebsspionage, die gemeinsam angeordnet wird oder im Zusammenhang. Wir erkennen hier also wieder deutlich, es sind keine Unternehmer, die Unternehmen führen, sondern Administrationen. Administrationen kennen wir ja auch aus der Politik. Merkel-Administration, Biden-Administration und so sind es die Unternehmer auch und auch die NGOs. Wir erkennen hier ganz klar den Plan einer New World Order, wie sie ja nun dargestellt wird. Vermutlich, nachdem wir letztes Mal uns mit dem Thema China gesetzt haben und der Seidenstraße auseinandergesetzt haben, vielleicht sogar im Sinne der Kommunistischen Partei Chinas. Das ist natürlich auch nochmal eine Spekulation. Aber wir sehen hier, dass die Unternehmen sich zusammenschließen, was ein normaler Unternehmer niemals machen würde, sondern das können nur Menschen sein, die eingesetzt sind und größeren Kräften dienen. Und das sind Kapitalsammelbecken. Und wenn man größere Kräfte sagt, kommt sofort, ah, jetzt kommt wieder die Verschwörung. Theorie bei den Mainstreamern. Nein, man muss doch irgendwann mal erkennen, dass die Fäden auch irgendwo zusammenlaufen. Und dieser Punkt, wo sie hin zusammenlaufen, wenn man die hybriden Fäden nimmt und dann ein Profiling macht, sich also zurückorientiert an den Fäden langhangelt, zur Quelle hin, dann stellt man fest, dass die ganzen Fäden zu einem Zopf zusammengeflochten werden. Und dazu passt das Ganze natürlich auch. Es ist in der Tat übrigens schwierig, zum letzten Teil deiner Frage, was oder deine Aussage, was ist in diesen Impfstoffen eigentlich drin? Wenn wir wissen, dass der deutsche Bundesbürger mit seinen Steuerzahlungen die gesamten Impfentwicklungen bezahlt und das auf der Basis von zusammengebastelten Statistiken des RKI und der angeblich tödlichen Gefahr, die weltweit lauert, die bis heute nicht nachgewiesen wurde, sondern bisher mehr oder weniger nur zurechtgewurstelt wurde, wie soll ich es anders bezeichnen? Und dann die Menschen, die Steuerzahler, die diese Entwicklung bezahlen müssen, nicht einmal wissen, was dort drin ist. Das heißt, in den tatsächlichen Stoffen. Das bedeutet, die Betriebsgeheimnisse werden aufrechterhalten, obwohl der Investor tatsächlich das Ganze finanziert hat. Und da wird es dann eigentlich relativ komisch. Der große Plan, der hier sichtbar wird.
So ganz ist meine letzte Frage damit nicht beantwortet. Denn nochmal, also Betriebsgeheimnis ist ja das eine. Aber wenn wir sehen, dass viele Verschwörungstheorien weltweit durchs Netz geistern, also in allen Ländern dieser Erde, nämlich was ist in diesen Impfstoffen drin? Was macht das? Warum sterben so viele Leute? Warum fallen so viele Leute um? Warum werden so viele Leute krank nach der Impfung? Dann ist ja vielleicht auch noch mal die Frage in diese Richtung zu stellen. Was könnte da drin sein?
Naja, das stimmt schon, weil wenn ich dann denke an diesen Quartalsbericht von BioNTech 2019, wo ja deutlich gesagt wurde, dass man einkalkulieren muss, viele Tote und viele Folgeschäden, die man überhaupt noch nicht kalkulieren kann, und das aufgrund eines umstrittenen Virus. Aber wenn man dann noch erkennt, welche Geldflüsse 2019 geflossen sind, genau in die Investitionen dieser entsprechenden Impfstoffe, das sollen ja Impfstoffe sein. Wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich saubere Impfstoffe sind, denn es gibt nur diese Notfallzulassung. Das heißt, es ist keine offizielle Zulassung eines echten Impfstoffes, sondern eine Notfallzulassung. Jetzt frage ich mich, wo ist eigentlich der Notfall, der dahinter steht? Und die Toten, die wir momentan haben, zu beklagen, und zwar in wirklich exorbitanter Höhe, wenn man das so sieht. Ich habe viele Gespräche auch geführt mit Menschen darüber, die betroffen sind in den Einrichtungen wie Altenheimen und so weiter. Die werden ja schlicht und ergreifend vom System negiert. Genauso wie negiert wurde, dass so viele Menschen angeblich im Coronavirus gestorben sind, wo andere gesagt haben, die sind mit dem Coronavirus gestorben, aber in Wirklichkeit vom Auto überfahren worden, wurden aber dann tatsächlich dem Coronavirus zugeordnet. Also das Ganze ist natürlich schon ganz klar in eine Richtung abgerichtet, und das soll es.
Also ich möchte an dieser Stelle einfach einmal wiederholen und betonen, so dunkel und düster all diese Fakten aussehen, so ist es auf der anderen Seite immer deutlicher, dass die Wahrheit sich ihren Weg bahnt. Denn all diese wirklich düsteren Prognosen, die hier auch angesichts von Regierungspolitikern und deren wissenschaftlichen Beratern entfacht werden, wird doch immer deutlicher, dass sie eigentlich mit fast allem relativ schnell auffliegen. Ob das diese Tracking-App war, zu der es dann nicht kam, viel zu teuer, 65 Millionen Entwicklungsgelder reingesteckt, ob es dieser FFP2-Maskenschwindel ist, ob es diese Testgeschichte ist. Gerade haben wir veröffentlicht, dass die Schnelltests, die ja jetzt überall zu kaufen sein sollen, bei Aldi und Co., dass die schon wieder ausverkauft sind, und zwar morgens um 9.30 Uhr, weil nämlich jede Filiale nur zwischen 5 und 12 Schnelltests bekommen hat, und die werden schon wenige Stunden später bei eBay verhökert für richtig viel Geld. Also auch hier scheinen ja die Dinge hinten und vorne nicht zu funktionieren, und das trägt ja dann schon dazu bei, dass die Fehler sehr viel schneller erkennbar wären. Und man hört ja auch, das hörst du auch in deinen Telefonaten, aber auch in Gesprächen mit vielen Leuten, die wir so kennen, erfahren wir es immer wieder, dass die Stimmung nicht nur kippt, sondern allmählich gekippt ist.
Ja, und zwar ganz massiv. Und ich hatte mich jetzt mit vielen Leuten auch unterhalten, die in der Industrie arbeiten. Und da sind dann ja große Abteilungen, die sind dann wieder aufgeteilt in Teams. Solche Teams entstehen dann oder bestehen dann aus 10 bis 20 Personen. Und ich habe mir wirklich auch erklären lassen von einigen, die mir sagten, dass vor einem halben Jahr die Masse noch auf Mainstream abgerichtet war, heute die Hälfte der Teams oder der Abteilung mittlerweile, aber das gesamte System der Bundesregierung oder der Merkel-Administration, es ist ja tatsächlich des Merkel-Regimes, tatsächlich im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, dass sie dem nicht mehr trauen. Das bedeutet natürlich schon, dass es jetzt ganz dünn wird. Und wenn dann beispielsweise noch größere Veranstaltungen kommen und die Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir machen nicht mehr mit, dann kann es sein, dass das morphogenetische Feld auch irgendwann die Zweifler, die ja glauben, alle sind Covidioten und so weiter und so fort, dass sie die auch irgendwann verunsichern und die dann sagen, okay, ich spiele mit. Viele trauen sich einfach nur die Wahrheit nicht zu sagen, weil sie dann Angst haben, geächtet zu werden. Und das versucht natürlich die Massenmedien, dass die Quantitätsmedien, die versuchen das natürlich auch wirklich aufrechtzuerhalten, dieses Bild.
Wir kommen jetzt mal zum nächsten Thema und das hat die Welt Online aufgebracht, nämlich mit der Überschrift Chinas gefährlicher Autarkieplan, Deutschlands Abhängigkeit wird zur Falle. Und da heißt es, deutsche Unternehmen kompensierten in der Krise heimische Einbußen in China. Nun geht die Angst um, dass diese verlässliche Einnahmequelle bald wegbrechen könnte. Der Grund ist ein chinesischer Strategieschwenk. Europa reagiert mit einer neuartigen Bündnisidee. Also um was geht's da? Es klingt noch vieles an diesem Projekt ungewiss, heißt es. Dass es wichtig ist, zeigt aber schon die Riege der prominenten Spitzenkräfte aus Politik und Wirtschaft, die es vor wenigen Tagen gemeinsam präsentierte. Nämlich neben den Chefs von BMW und Daimler traten da auch die Chefin des Automobilverbands VDA, die Frau heißt Hildegard Müller, auf und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der war auch Geburtshelfer, dein Lieblingspolitiker, ja, ne? Genau, er nickt. Und zwar heißt das Projekt Catena X, Catena mit C, benannt nach dem lateinischen Wort für Kette. Und hier geht es um den Austausch von Daten. Möglichst viele Industrieunternehmen sollen sich künftig in Deutschland miteinander verbinden. Damit sollen sie im weltweiten Wettbewerb vorankommen, heißt es ganz begeistert, und ihre Position gegenüber einem zunehmend selbstbewussten und aggressiven Rivalen verteidigen. Wer ist das? Natürlich China. Dort nämlich hat die kommunistische Führung große Pläne, schreibt die Welt. Sie will das Land zum globalen Technologieführer machen, eigene nationale Champions aufbauen und damit unabhängiger als bisher von Importen werden. Das ist ein neuer 5-Jahres-Plan, dem der Nationale Volkskongress in diesem Monat noch zustimmen soll. Und für die deutschen Unternehmen heißt es, steht dabei viel auf dem Spiel. Die Bedeutung Asiens und vor allem Chinas für die deutsche Wirtschaft war nie so groß wie im vergangenen Jahr. Das sagt ein Mann, der heißt Mathieu Meyer und der ist Mitglied der Geschäftsführung von E&Y, also früher Ernst & Young in Deutschland. Und für diese haben, also für die Welt haben jetzt die Experten von Ernst & Young oder E&Y die verfügbaren Geschäftsdaten der vergangenen 12 Monate der DAX-Konzerne ausgewertet. Und das Ergebnis ist spannend, denn China, schon vor der Corona-Krise wichtigster Handelspartner Deutschlands, konnte diese Stellung im vergangenen Jahr weiter ausbauen. Die schnelle Erholung der chinesischen Wirtschaft nach den Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr erwies sich als Glücksfall, sagt Herr Meyer, für die deutschen Unternehmen. Und während in Europa die Umsätze einbrachen, erholte sich das Geschäft in China erstaunlich schnell. Und entsprechend hoch war im vergangenen Jahr der Anteil des China-Geschäftes am Gesamtumsatz. Zum Beispiel, und das sind jetzt wirklich spannende Zahlen, beim Chip-Hersteller Infineon waren es fast 30%, beim Pharmaunternehmen Merck 14,4%, bei Siemens 12,7% und einige Konzerne wiesen nur die Erlöse im Asien-Pazifik-Raum aus. Hier beträgt der Anteil am Gesamtumsatz Zum Beispiel für Adidas 32,6%, Beiersdorf 31,5%, BASF 26%. Aber besonders stark ist die Abhängigkeit bei den Autobauern zuletzt gewachsen. Bei Daimler stieg der Absatz in China um 11%, während aber der Gesamtabsatz gleichzeitig um 10% einbrach. Bei BMW lag das China-Plus bei 7%. Insgesamt sanken die Verkäufe um 8%. So kann man das noch hier ewig weiter vorlesen, Andreas. Das heißt, es gibt eine erschreckende Abhängigkeit Deutschlands von China.
Ja, im Prinzip schon. Was hier natürlich gemacht wird, ist wieder, dass die Volkswirtschaft bei außen vorgelassen wird. Und man spricht dann von Deutschland und von China und meint dann, wenn deutsche Unternehmen Gewinne gemacht haben, dass die Gewinne auch in Deutschland dann bleiben. Nein, es sind internationale Konzerne und die Gewinne fließen wieder den Eigentümern der Konzerne zu und die sitzen wiederum in China oder auch in USA. Des Weiteren, die Verkäufe, die beispielsweise große Konzerne in China gemacht haben, Infineon oder Mercedes oder was auch immer, die produzieren dort auch. Das heißt also, sie verkaufen ihre eigenen Waren dort, die sie dort selbst finanzieren. Das heißt, es entsteht kein Arbeitsplatz dadurch in Deutschland und die Gewinne, die dann gemacht werden in dem Konzern, der zwar in Deutschland sitzt und dort werden sie ausgewiesen, fließt dann wieder an die ausländischen Investoren, die den Laden dann eben halt dort haben. Das Problem ist, dass diese gesamten Informationen schwammig und vernebelt sind und überhaupt keinen Informationsgehalt bieten, außer eines. Wir sehen, dass die Konzerne laut Herrn Altmaier und Frau Hildegard Müller, die auch, glaube ich, mal deutsche Ministerin war für Wirtschaft, glaube ich sogar, Bundesministerin war die, glaube ich, Hildegard Müller sogar, und ja heute in der Autolobby irgendwo vorsteht. Und dass man jetzt die Konzerne zusammen verschmilzt zu großen Monopolen. Und Monopolen sind sozialistische Strukturen und sozialistische Systeme, die wieder hinterstehen. Und wenn wir jetzt wiederum sehen, dass die politische Struktur und Kaste mit den Großkonzernen und den NGOs entsprechend sich vermischen, dann merken wir, in welche Richtung es geht. Es wird immer der Begriff Unternehmen genutzt, aber Unternehmen finden gar nicht mehr statt, denn die werden gerade zerstört. Diese Zerstörung führt zu einer Entwertung dieser Preise dieser Unternehmen und die Großkonzerne übernehmen. Es wird immer so dargestellt, als ob große Konzerne andere Unternehmen kaufen. Nein, sie kaufen sie nicht, sondern sie verleiben sie sich ein, indem man die Strukturbedingungen, die Rahmenbedingungen der Politik und der gesamten Ökonomie so stellt, dass die Kleinen alle zerstört werden müssen dann keinen Wert mehr haben und dann quasi für lau übernommen werden. Das sind mehr oder weniger ganz klare kriegerische Strategiespiele auf Basis der Ökonomie und hat nichts mehr mit Unternehmertum zu tun. Mich stört, dass man immer von Unternehmen dabei spricht.
Ganz kurz, Hildegard Müller war nicht Bundesministerin, sondern sie war Staatsministerin im Bundeskanzleramt und sie war, also das war 2005 bis 2008, und sie war von 98 bis 2002 die erste weibliche Bundesvorsitzende der Jungen Union. So, aber Andreas, die Welt schreibt zu diesem oder zitiert vor allem hier auch einen Ökonomen, Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, der sagt, sollte China tatsächlich ernst machen, da müssen sich vor allem viele deutsche Mittelständler Sorgen machen. China will sich weniger erpressbar durch die USA machen, deswegen will es weniger Abhängigkeit und damit weniger Importe. Die wollen vor allem die Vorprodukte an eigenen chinesischen Produktionsstandorten produzieren. Und selbst die Strategie, in China zu produzieren, könnte mittelfristig zu Problemen führen. Er sagt, es kann durch die Pläne im sogenannten neuen Fünfjahresplan dazu kommen, dass man dort vielleicht 5 Jahre noch gute Geschäfte macht und dann rausgedrängt wird, wenn deutsches Know-how nicht mehr gebraucht wird. Mächtige Großkonzerne könnten sich dann sicher noch etwas besser wehren als die Mittelständler. Im Prinzip ist es ja das Prozedere, wovor Donald Trump als US-Präsident immer gewarnt hat.
Ja, also nach dem bestehenden System würde sich China hier selbst zerstören, wenn sie es so durchsetzen würden übrigens. Das ist auch ganz wichtig, weil sie wollen keine Importe mehr. Das heißt also, China lebt sowieso schon von extremen Exportüberschüssen. Was bedeutet das? Sie verkaufen mehr Produkte ins Ausland, als sie selbst aus dem Ausland bekommen. Aber wie werden denn die Produkte bezahlt? Mit Geld. Und was ist Geld? Geld ist ein Schuldschein, ein Zahlungsversprechen im bisherigen Sinne. Das bedeutet, wenn ich immer die werthaltigen Waren weggebe in andere Länder und bekomme dafür eine bunte Zettel zurück oder auch digitale Währungen, die man per Knopfdruck für null und nichtig erklären könnte, dann wäre das letztendlich ein Selbstmord. Wenn sie aber das noch so machen im Denken der alten Strukturen, wir gleichzeitig sehen, dass im Westen die großen Konzerne zusammenschmelzen zu diesen Monopolen, dann sehen wir, dass letztlich darauf ausgelegt wird, dass letztlich alles China wird. Ich mache es mal ganz einfach, dass das gesamte chinesische System weltweit monopolisiert wird und dann gibt es gar kein Ausland und auch gar kein Inland mehr. Denn wenn Sie von Export und Import sprechen, würden Sie sich selbst als chinesischen Staat ganz klar zerstören, weil Sie dann keine werthaltigen Waren mehr zurückbekommen würden. Das heißt, hier liegt also ein weitaus intelligenterer Plan, den man ermitteln kann, dass in Zukunft tatsächlich ein weltweites System unter der Führung von China geplant ist und dann spielen Ex- und Import überhaupt keine Rolle mehr, weil dann nämlich der Renminbi bzw. der Yuan, das ist die chinesische Währung, dann die neue Weltleitwährung wird, vermutlich digital.
Ist das deine Prognose?
Das ist eigentlich abzuleiten durch ganz logische Hochrechnung.
Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wie mag es jetzt vielen Menschen gehen, die das hören und die eigentlich sehen, es gibt ja irgendwie im Moment kaum Aussicht auf Hoffnung.
Doch, absolut. Denn dieses System ist eine Nummer zu groß. Und die Menschen, die das Ganze steuern, haben selbst auch den Überblick verloren. Und die Akteure, die wir haben in der Politik, die verstehen es überhaupt nicht zu großen Teilen. Ich darf das mal so sagen, das ist meine persönliche Meinung. Du kannst es gleich wieder gerade biegen. Ich traue mich ja immer mehr zu sagen. Und wenn es was Falsches ist, dann werde ich ja wieder eingebremst. Und das ist gut so, dafür bin ich froh. Aber ich möchte gerne frei denken können. Ich glaube einfach, dass die Akteure gar nicht ausreichen und die wenigen Menschen, die diesen ganzen Zusammenhang durchblicken, das sind diejenigen, die tatsächlich in den Steuerungen im Hintergrund sind. Die kennt man wahrscheinlich mit den Namen nicht mehr. Und alle die, die man kennt, sind wahrscheinlich Handlanger, bis hin zu den reichen Oligarchen eventuell sogar. Könnte so sein. Hier spielen andere Faktoren eine Rolle. Aber eins ist wichtig, die Menschen erkennen irgendwann das Unrecht. Und in diesen Notsituationen meldet sich das Prinzip Leben und Überleben wieder. Und dann kommt die Empfindung wieder und dann kommt auch irgendwann die Geistesgegenwärtigkeit, die Zusammenhänge zu verstehen. Das Blut ist wieder richtig sauber. Man ist wieder sauber mit seinem Körper verbunden, wie es Christopher Vasey in seinem Buch, das genial ist, Blutausstrahlung, geschrieben hat, das Blutgeheimnis beschrieben hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Und dann wird es auf vielen kleinen autarken Strukturen, in kleinen regionalen Strukturen, einen Widerstand geben. Ich rede gar nicht davon von Kriegen oder Bürgerkriegsähnlichen Unruhen. Ich rede von dem tatsächlichen inneren Widerstehen dieses Irrsinns, der da läuft. Und wenn die Leute nicht mehr mitmachen, dann verlieren die da oben tatsächlich ihre Machtstrukturen. Und das Ganze wird durch ein morphogenetisches Feld entstehen. Das ist meine Denkstruktur. Wir müssen durch das Nadelöhr durch, um wieder in dem alten Bild zu bleiben. Und wir kommen da durch und das Licht am Horizont ist sichtbar. Dieser Riesenplan und das Ganze auch mit der Zuhilfenahme der Gottesgesetze, der Schöpfungsgesetze ist nicht durchzusetzen. Das Dunkel wird nicht siegen, sondern das Licht.
Verrückt ist ja, das hätte man sich ja alles vor wenigen Jahren nicht vorstellen können, dass die ganze Welt in eine solche Situation kommt. Man sieht ja, dass tatsächlich die Strukturen schon lange angelegt sind und dass jetzt praktisch alles von allen Seiten auf die Finalposition zuläuft. Und die muss ja, wie du richtig sagst, eskalieren, denn auch die Themen künstliche Intelligenz und so weiter, die führen natürlich in Sphären, die der Mensch am Ende nicht mehr beherrschen kann. Und wann dies Ende ist, das wird man sehen. Und damit sind wir bei einem Thema, Andreas, nämlich bei den umstrittenen E-Autos. Wir wissen ja, inzwischen liegen ja alle Pläne offen auf dem Tisch, dass die gesamte Welt digitalisiert werden soll, dass der Diesel, dass der Benziner mittelfristig abgeschafft werden sollen, jedenfalls von Deutschland aus, dem Schlüsselland all dieser Pläne. Und hier wird in Nordamerika nur am Rande über solche Pläne nachgedacht. Aber ich denke mal, Mitteleuropa ist da im Zentrum. Du hast dich ja mit dem Thema dieser umstrittenen E-Autos beschäftigt. Wie weit bist du denn jetzt, was das Thema Verschmutzung durch E-Autos angeht?
Naja, unterm Strich gesehen sind es ja viele Faktoren. Man kann mittlerweile erkennen, dass diese E-Auto-Geschichte genau in das Gesamtbild, was wir hier den ganzen Tag besprechen, auch passt, weil hier offenbar Veränderungen stattfinden sollen bei den Menschen, was ihr Freiheitsempfinden anbelangt. Und hier argumentiert man tatsächlich damit und sagt, dass die E-Autos ja weitaus sauberer sind. Und schon Ulrich Schmidt, das ist übrigens ein Professor an der Uni Kiel, der ist dort Forschungsleiter, der hat in einem Papier schon im letzten Jahr behauptet, dass die E-Autos 73% mehr Treibhausgase verursachen als moderne Diesel-Pkw. Das war natürlich ein Schlag ins Kontor, denn er widerspricht damit natürlich den aktuellen Studien des Fraunhofer-Instituts und auch des Heidelberger-Instituts für Energie- und Umweltforschung, die ja ganz klar auf Linie der IPCC, also der Klimaorganisation sind, die man ja extra installiert hat. Also das ist ganz interessant, dass er sagt ganz deutlich, dass wir zurzeit einen Strommix in Deutschland haben, der eindeutig dazu führt, dass die Klimaerwärmungsthese, die ja unter Wissenschaftlern übrigens auch umstritten ist, darf man ja nicht sagen, sonst kommt ja gleich die Klimaleugnergeschichte. Aber laut der Aussagen dieses Kieler Universitätsprofessors ist es so, dass die E-Autos 15-30% tatsächlich mehr Emissionen verursachen als die anderen. Und das ist wirklich ganz interessant.
Was ist
15-30%. Also das ist der Grund, ist natürlich wichtig, der muss erklärt werden dabei. Wir haben einen erhöhten Strombedarf natürlich durch den Ausbau der Elektromobilität. Es muss also mehr Strom erzeugt werden. Und dieser stammt eben halt aus fossilen Stoffen, weil die alternativen Energieformen noch gar nicht so weit sind. Und ohne die Elektromobilität würde dieser erhöhte Strombedarf ja gar nicht entstehen. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien, die können das gar nicht bringen. Hinzu kommt also der erhöhte Energiebedarf bei der Produktion von Elektroautos. Auch das ist extrem wichtig. Dieser ist bei der, wenn man die Berechnung der Klimabilanz mal zugrunde legt, von Elektroautos genauso zu berücksichtigen. E-Autos beschleunigen also die Erderwärmung, wenn man an diese These überhaupt glaubt, dass die Erde sich außerordentlich erwärmt. Das ist ja eine These. Und zwar.
Na, stopp. Also es gab ja immer Erwärmungen und wieder Erkaltungen. Es gehört ja zum natürlichen Lauf auch.
Gut, die menschengemachte Erderwärmung. Wir haben ja als Grundlage für die Erderwärmung genommen, also als Grundlage das Ende der kleinen Eiszeit 1850. Das heißt, da war es noch übermäßig kalt. Und dass es sich seit 1850 erwärmt, ist eine logische Situation. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Bleiben wir ruhig bei der Erderwärmungsthese, die wir haben, die menschengemachte, dann würde das E-Auto diese These noch beschleunigen, weil der Anteil der Energieträger im Strommix, der müsste also quasi über 20% liegen. Laut Schätzungen der EU-Kommission müsste der Anteil der fossilen Energieträger auf 20% abgesenkt werden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und wir haben noch bis im Jahr 2050 noch rund 40% fossile Energieproduktion zu erwarten. Also das ist wirklich eine Sache, die wir, wenn wir das gesamt sehen, den Bau, den Ausbau der Elektromobilität und all diese Dinge, dann würde das bedeuten, dass mehr fossile Stoffe tatsächlich verbrannt werden müssen und CO2 sich erhöht. Beim Diesel wäre das weniger.
Also darüber müsste man wirklich auch mal in den Mainstream-Medien diskutieren. Das wäre sehr wünschenswert, was aber kaum passiert. Ich habe neulich telefoniert mit jemandem, der jetzt in Digital Art macht und da wird also mit Bitcoin bezahlt und Krypto und so weiter. Und ich habe versucht, mir das erklären zu lassen, dass es jetzt also digitale Kunstwerke gibt. Und der hat mir dann erklärt auch, was es eigentlich bedeutet, mit Bitcoin, mit Krypto sich zu beschäftigen, Andreas. Denn da ist ja der Strombedarf und Stromverbrauch exorbitant hoch.
Ja, das ist alles wirklich absurd. Also Bitcoin verbraucht also mehr Strom als das gesamte Land Österreich überhaupt für die ganz normale Struktur ihrer Elektroinfrastruktur aufrechtzuerhalten. Also man muss das einfach mal sehen. Das ist auch bekannt, dass hier eine unglaubliche Stromvergeudung auch stattfindet, aber in allen Bereichen. Ich möchte das mal sagen am Hand von Netflix. Wir sind ja alle jetzt auf dem Ökotrip, was die CO2-Bilanz anbelangt. Und wenn wir uns mal ansehen, dass wenn wir uns auf Netflix eine Serie ansehen, die weltweit gerade läuft, da gab es eine Ausrechnung von Frau Krone-Schmalz, war das, glaube ich, die große Journalistin, die auch in Russland viele Jahre gearbeitet hat, die ist sehr bekannt, hat viele Bücher geschrieben und die hat das einfach mal ausrechnen lassen oder auch selbst ausgerechnet. Diese eine Serie, die beim Netflix gelaufen ist, ich weiß jetzt nicht, welche das war, hat ungefähr durch das Ansehen der Konsumenten so viel Strom verbraucht wie 58.000 Fahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland. Und das sind natürlich Dimensionen, die gigantisch sind. Und ich bezweifle, ob die junge Generation sagt, ja, wir wollen jetzt Fridays for Future, wir wollen auch, dass Netflix abgeschaltet wird. Und die gesamte künstliche Intelligenz, die jetzt geplant wird, ist ja tatsächlich eine CO2-Schleuder schlechthin. Ich gehe immer unter der Voraussetzung davon aus, dass man CO2 als Giftgas bezeichnet. Ich möchte das immer sagen und CO2 an der Stelle auch verteidigen. Es ist wichtig, dass wir eben halt nicht unsere fossilen Stoffe verbrennen in dieser Größendimension aus Umweltschutzgründen. Aber hier wird zumindest mal klar, in welche Richtung das geht. Übrigens, die E-Mobilität ist ja auch keine neue Erfindung, sondern die ist schon über 100 Jahre alt. Doch die Ressourcenverschwendung und auch die Ladeinfrastruktur, die diese E-Fahrzeuge brauchen, ist eben halt auch extrem umfangreich.
Ja, also Thema E-Mobilität, glaubst du denn, dass sich das überhaupt durchsetzen wird?
Naja, also ich denke mal nicht wirklich. Also spätestens dann, wenn die Massenmobilisierung auf E-Autos läuft, dann wird der Staat natürlich die entgangene Mineralölsteuer, die 50 Milliarden im Jahr ausmacht, dann umlegen auf die E-Autos. Spätestens dann kann es sich sowieso keiner mehr leisten, abgesehen davon, dass der Strom ja sowieso exorbitant tatsächlich steigt.
Naja, es ist ja logisch. Also wir haben ja darüber schon oft gesprochen. Die Zeiten, die wir als junge Leute noch erlebt haben, dass man auf sein Auto gespart hat, den Führerschein mit 18 hatte und sich dann ins Auto gesetzt hat und nach Italien gefahren ist und sich frei gefühlt hat und gesagt hat, was kostet die Welt? All das scheint ja Vergangenheit zu sein. All das soll dem Menschen abgewöhnt werden. Der gesamte Individualverkehr ist ja jetzt schon ordentlich zurückgefahren. Ich glaube, am liebsten wäre es den Politikern, wenn man nur noch mit dem Fahrrad fährt und dann überall an allen Kreuzungen und Straßen Kameras hängen, dass man auch auf Schritt und Tritt beobachtet wird und ihnen nicht mehr auskommt.
Ja, ich glaube, man kann sagen, dass die E-Automobilität und die Leute springen ja alle reihenweise drauf an und wollen alle ihren Tesla haben und haben gar nicht drüber nachgedacht, dass man einen Reservekanister mit Strom gar nicht hinten im Auto haben kann und im Winter im Stau, wenn es kalt ist, tatsächlich man die Heizung ausmachen muss, denn wenn so ein Wagen liegen bleibt, dann kann man den mal nicht eben auffüllen. Das sind ja alles dramatische Geschichten. Nein, ich glaube, das ist eine falsche Flagge, um den Individualverkehr letztlich abzuschalten. Genau darauf läuft es aus meiner Sicht hinaus. Das ist ja auch von mir aus in Ordnung, wenn man das will und die Menschen das dann auch wollen. Aber dann sollte man es ehrlich benennen und nicht mit diesen ganzen Umwegen versuchen, die Menschen permanent umzuetikettieren.
Ja, digitale Identität, das autonome Fahren, Andreas. Was glaubst du denn, wie lange der Mensch, also ich habe es ja gerade schon mal gefragt, aber wie lange der Mensch dann selber am Steuer noch sitzen darf?
Ja, das ist ja schon der erste Vorgang. Das sieht man ja spätestens dann daran, dass man mit dem autonomen Fahren, das ist ja fast wie Busfahren, man setzt sich rein und fährt dann mit dem Ding nach Hause. Spätestens dann, wenn es tatsächlich darum geht, dass dieses autonome Fahren, das heißt, dass die Computer allein entscheiden über Bremsen, Vorgänge und so weiter und so fort, bei diesen dichten wirklich Straßenverkehr, den wir haben, spätestens dann ist es natürlich ethisch, moralisch gar nicht mehr umsetzbar. Übrigens, autonomes Fahren gab es natürlich auch schon vor Hunderten von Jahren. Wenn der Kutscher besoffen auf seinem Kutscherbock gesessen hat beispielsweise, hat er die Zügel losgelassen und dann sind die Pferde ganz alleine wieder nach Hause gegangen in ihren Stall. Und so war das auch schon ein autonomes Fahren, also nicht ganz neu.
Geht doch nichts über ein zünftiges Beispiel aus dem richtigen Leben. Andreas, das Ganze führt ja in die Richtung digitale Identität. Kanzlerin Merkel hat angekündigt, wir setzen das durch mit der EU zusammen. EU-Impfpässe, EU-digitale Ausweispapiere. Die Schweizer, und davon hat man eigentlich relativ wenig in den Mainstream-Medien gehört, die haben am Sonntag abgestimmt in einer Volksabstimmung und haben die digitale Identität abgelehnt. Und den Deutschen wurde diese digitale Identität ungefragt verordnet. Das schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die sich auf einen Bericht von Norbert Hering berufen. Wirtschaftswissenschaftler ist er, glaube ich, ne? Ja, genau. Und er hat das so ein bisschen auseinandergezogen. Er sagt, im Kern handelte es sich dabei um die Schaffung einer jedem Bürger zugeordneten digitalen Identifizierungsnummer, die diese auf Wunsch erstellen können. Diese Nummer soll die Identifizierung der Kunden von digitalen Diensten und Anbietern von Waren und Dienstleistern erleichtern, so heißt es offiziell. Und ja, diese Volksabstimmung in der Schweiz wurde von Bürgerinitiativen herbeigeführt. Bemängelt wurde vor allem, dass Privatunternehmen damit Zugriff auf hoheitliche Abzeichen und Tätigkeiten erhalten hätten. Und und die Deutschen, da hat die Bundesregierung durchgesetzt, dass diese Steueridentifikationsnummer zu einer Art Bürgernummer weiterentwickelt wird, die einer Behörde den Zugriff auf schon vorhandene Daten zu einer Person bei einer anderen Behörde erlaubt, also Datenschutz AD. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der Betroffene dies auch wünscht und ausdrücklich zustimmt, zumindest vorerst. Das entsprechende Gesetz war zuvor bei Datenschützern, auch bei der Opposition im Bundestag, auf massive Kritik gestoßen.
Ja, also in der Schweiz gibt es doch noch ein paar letzte Zuckungen der ehemaligen Vorzeigedemokratie, die man dort hatte. Da gab es oft diese Volksabstimmungen. Das wird sich wahrscheinlich auch in Kürze ändern, nachdem die beiden großen Vorzeigeunternehmen UBS und Credit Suisse, speziell UBS ja auch sehr stark durch chinesische Einflüsse der UBS Security in Peking beeinflusst wird. Auch das finde ich nicht ganz unwichtig. Aber Deutschland ist natürlich ganz klar, dass man da nicht gefragt wird, weil das ist ein Souveränitätsproblem. Deutschland wurde auch über die europäische Verfassung und über den Vertrag von Lissabon nicht gefragt. Das hängt aber damit zusammen, dass Deutschland eben in der Souveränität als Staat noch nicht so anerkannt ist, wie es andere Staaten sind. Das ergibt sich aus dem Verfassungsrecht und auch aus dem Grundgesetz. Und da liegt wahrscheinlich dann auch der Grund.
Große Diskrepanz zwischen diesem juristischen Bestand und dem Auftreten der deutschen Bundesregierung.
Ja, das kann man definitiv feststellen.
Komisch. Ja, und die EU-Kommission, da sind wir schon bei der nächsten Meldung von der Epoch Times. Die EU-Kommission unter der deutschen Präsidentin Ursula von der Leyen will Europa bis 2030, also in den kommenden knappen 9 Jahren, weitgehend digitalisieren. Und zwar, was schwebt der EU-Kommission für ein digitalisiertes Europa vor? Bis dahin soll es in der EU 20 Millionen angestellte IT-Spezialisten geben. Jeder Haushalt soll über Hochgeschwindigkeits-Internet verfügen und das 5G-Netz alle bewohnten Gebiete abdecken. Das hat die Behörde aus Brüssel gestern veröffentlicht. Der Weltmarktanteil der EU an der Produktion von Halbleitern solle sich außerdem auf 20% mehr als verdoppeln. Ja, Ursula von der Leyen hatte ja im Februar Europas digitales Jahrzehnt ausgerufen und hat jetzt der Behörde vorgestellt, welche konkreten Zielsetzungen damit verknüpft sind.
Ja, aber hier erkennt man natürlich auch ein Stück weit die Paradoxien des wirklich führenden Systems oberhalb der Politik. Auf der einen Seite alles digitalisieren, auf der anderen Seite haben wir das Problem des Blackouts, welches immer deutlicher wird. Was passiert eigentlich in dem Moment, wenn tatsächlich ein Blackout flächendeckend, eventuell sogar weltweit durch Sonnenwinde, eventuell sogar ausgelöst, stattfinden würde? Dann wäre ja ein Stillstand sämtlicher Rechtspflege, ein Stillstand sämtlicher Administration, sämtlicher Lieferketten und so weiter. Wir sehen ein Stückchen mehr, wie wichtig es ist, dass der einzelne Bürger sich in seinem privaten Umfeld möglichst eigene Strukturen aufbaut, um sich beispielsweise gerade ernährungstechnisch über Wasser zu halten, auch mit Wasserversorgung im wahrsten Sinne des Wortes und so weiter. Das sind die wesentlichen Dinge. Auf die Politik können wir definitiv nicht bauen. Spätestens diese paradoxen Entscheidungen, alles auf diese Informationstechnologie und künstliche Intelligenz zu setzen, zeigt, dass wir darauf nicht bauen können.
Ja, wir wollen noch mal ganz kurz einen Sprung machen in die USA. Ein weiterer US-Bundesstaat, nämlich Wyoming, hebt die Maskenpflicht auf, öffnet Restaurants, Bars, Theater, Fitnessstudio am 16. März, also in einer knappen Woche wieder mit voller Kapazität. Das hat der Gouverneur Mark Gording, natürlich ein Republikaner, angekündigt und hat den Menschen in Wyoming gedankt dafür, dass sie sich während der Pandemie gegenseitig geschützt haben. Aber jetzt sei die Zeit, dass wieder geöffnet werden muss. Also wir haben ja schon in den letzten Podcasts darüber gesprochen, dass die republikanisch regierten Bundesstaaten in den USA, 18 an der Zahl, also weit über ein Drittel, alles wieder aufgemacht haben, auch keine Maskenpflicht mehr haben. Umso spannender mutet eine Meldung der Frankfurter Allgemeine Zeitung an, die nämlich heute veröffentlicht hat folgenden Beitrag. Überschrift: Private Treffen ohne Maske. Amerika lockert Beschränkung sozialer Kontakte für Geimpfte. Also was wir gerade gesagt haben, diese 18 Bundesstaaten, da gibt es nicht die Vorgabe, dass jemand geimpft sein muss, wenn er ins Restaurant möchte, sondern jeder kann dorthin gehen, ob geimpft oder ungeimpft. Es gibt in den meisten Staaten auch nicht mehr die Datenerfassung, dass wenn man ins Restaurant geht, dass man da seine Name, Adresse und so weiter hinterlassen muss. Es ist aufgehoben damit, aber die FAZ, und die sind ja ungefähr die einzigen, die überhaupt was darüber schreiben, aber sie legen den Schwerpunkt darauf, dass es für die Geimpften sein sollen. Und hier heißt es bei der FAZ, angesichts großer Fortschritte bei den Corona-Impfungen sollen in den Vereinigten Staaten wieder etwas mehr soziale Kontakte möglich werden. Nach neuen Empfehlungen der Gesundheitsbehörde CDC können vollgeimpfte Menschen in geschlossenen Räumen, in kleinen privaten Runden nun wieder ohne Maske und ohne Mindestabstand zusammenkommen. Auf gleiche Weise können sie sich auch mit Ungeimpften treffen, sofern diese nicht zu einer Risikogruppe gehören, etwa wegen ihres Alters oder einer Vorerkrankung. Also hier kommt eine Einschränkung, die in der großen Überschrift überhaupt nicht erwähnt wird. Und es heißt dann aber trotzdem weiter, in der Öffentlichkeit sollen aber auch in den USA weiter strenge Vorgaben eingehalten werden. Experten sehen noch lange keine Entwarnung. Ja, für mich ein klassisches Beispiel für absolute Fehlinformation.
Ja, man erkennt hier sehr deutlich, dass die Frankfurter Allgemeine tatsächlich gar kein Interesse an der Wahrheit hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Denn Lüge würde ich es nicht nennen, aber es wird hier definitiv ein verfälschtes Bild dargestellt durch Überschrift und durch die Collagen der Wichtig- und der Gewichtung der einzelnen Themen, die dort reinkommen. Und damit soll natürlich etwas dargestellt werden. Es werden hier tatsächlich die entscheidenden tatsächlichen Maßnahmen, die in den USA gemacht wurden, nämlich die Öffnung, das wird mit Sicherheit jetzt überhaupt nicht dargestellt werden, sondern man versucht sich dann auf die Dinge, die nicht so sind, auf Nebensächlichkeiten, die gar nicht so relevant sind an Informationsgehalt, da versucht man sich dran zu hängen, denn es soll auf gar keinen Fall die Impfagenda jetzt tatsächlich umgemodelt werden. Was nochmal wichtig ist, dass die in Texas und die kleinen Unternehmen, die jetzt wieder aufrecht sind, man darf nicht vergessen, wie groß der volkswirtschaftliche Schaden war. Man kann sich nur wünschen, dass die Staaten sich alle möglichst schnell von diesem Lockdown verabschieden, wieder in die Normalität, und zwar die alte Normalität, zurückgehen. Denn es wird sowieso auf Staatsbankrotte hinauslaufen. Denn das Finanzsystem steht in der Kernschmelze weltweit. Und wenn dann die Staatsbankrotte durchlaufen und tatsächlich dann das Geldsystem neu geordnet wird, ein Staatsbankrott ist ja gar nichts Schlimmes. Das Geldsystem ist einfach nur platt, wie eine Privatinsolvenz. Aber die Firmen sind noch da, die Fabriken sind noch da, die Restaurants sind noch da und alle können weitermachen. Lediglich die Schulden werden gestrichen. Und Streichung von Schulden bedeutet auch Guthaben der Superreichen, die gestrichen werden. Und dann könnte es wieder ganz entspannt neu losgehen. Ich denke, nicht umsonst hat Bill Gates sich momentan als größter Grundbesitzer in USA hervorgetan. Er kauft ja momentan gerade Ländereien auf in größten Stückzahlen. Da scheint schon ein Indiz eventuell für einen Staatsbankrott vorzuliegen, dass man sein Geld jetzt in Sachwerte sichert.
Ja, wer übrigens über die Thematik geöffnete Staaten in den USA und Berichterstattung darüber in den Mainstream-Medien in komprimierter Form gute Informationen haben möchte, den weise ich auf das Video hin, das Pierre Kranz heute veröffentlicht hat. Wir haben es oberhalb des Podcasts eingestellt. Also wir sind jetzt hier gerade in der Aufnahme und wir haben es, keine Ahnung, sind vielleicht zwischen sechs und zehn Posts darüber. Das ist ein wirklich spannendes Video, das ihr auch mal jemandem zuleiten könnt, der davon überhaupt keine Ahnung hat, weil er nur Mainstream-Medien konsumiert und nicht auf die Idee kommen kann, dass ein Drittel Amerikas wieder völlig geöffnet ist. Andreas, ganz kurz noch, der Kaffee wird teurer, hat Dirk Müller in Cash Kurs veröffentlicht. Und da heißt es auch, dass in nahezu allen Segmenten an den Rohstoffmärkten die Preise teils deutlich klettern. Die aktuelle Lage an den internationalen Kaffeemärkten lasse darauf schließen, dass auch dieser Sektor im laufenden Jahr merklich betroffen sein dürfte. Während der Lebensmittelpreisindex zeigt, dass die globale Lebensmittelpreisinflation im Februar den 9. Monat in Folge geklettert ist. Unter anderem sind natürlich auch Engpässe an den Märkten für Fracht- und für Schiffscontainer verantwortlich. Darüber hatten wir ja auch schon einige Male gesprochen. Wir haben auch gesprochen über die sehr zerbrechlichen Lieferketten, die im Moment noch einigermaßen halten. Aber Lieferketten haben auch was mit Preisen zu tun, wenn sie nicht richtig funktionieren. Und die, das können wir in allen Bereichen sehen, steigen ständig. Also von Entwarnung ist überhaupt keine Rede. Manche Leute sagen, ja, ist ja noch nichts passiert, Lieferketten funktionieren ja noch. Aber die Situation ist brenzlig.
Ja, man muss die einzelnen Stufen eines Plans hier sehr deutlich immer unterscheiden. Und wir sehen, dass hier eine zweite Stufe sich ankündigt. Es ist jetzt im Moment nur der Kaffee. Man kann auch ohne Kaffee leben, was für uns allerdings sehr schwierig wäre, weil wir Kaffee wirklich mögen. Aber unterm Strich gesehen ist das nur vielleicht ein Indiz für weiterkehrende Situationen. Es sind nicht nur die Lieferketten, die gefährdet sind, sondern es sind auch die Produktionsunternehmen gefährdet. Das heißt, ich denke mal gerade in Spanien und Gemüse und große Farmen, die wir haben und Obstfarmen, finden keine Ernten statt und die Ernte vergammelt schlicht und ergreifend, weil durch diesen Corona-Irrsinn auch da keine saubere Struktur mehr überhaupt machbar ist, weil die Leute da mit irgendwelchen Masken da zwischen Orangenbäumen rumlaufen müssen. Und das ist die Absurdität, die dahinter steht. Und irgendwann ist nicht mehr genug da. Deshalb weisen wir auch immer wieder auf die Bevorratung hin.
Ja, da werden wir auch nicht müde und man kann nur hoffen, dass in den Staaten Amerikas, wo geöffnet ist, auch wieder eine normale Erntearbeit möglich ist. Anbau und Erntearbeit, wir stehen ja jetzt im Frühling, kann man nur hoffen. Hier ist es ja so, hier wird auch mehr und mehr gelockert, wobei gar nicht richtig zugemacht wurde. Also hier sind ja die ganze Zeit die Restaurants geöffnet. Es sind immer Zahlen von Gruppierungen, wenn man sich treffen möchte. Die sind auch gerade wieder gelockert worden. Also man kann, glaube ich, mit weit mehr als 20 Menschen sich treffen, Personen sich treffen, ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben über Afrika gesprochen. Viele Länder in Afrika weigern sich, diese global verordneten Lockdown-Maßnahmen zu erlassen. Also Andreas, es gibt ja sehr gute Zeichen am Firmament, nämlich dass viele den Wahnsinn nicht mehr mitmachen und nicht dabei zuschauen wollen, wie die eigene Industrie, die eigene Wirtschaft, die Unternehmen pleite gehen und in die Pleite geschickt werden. Das heißt, der Kampf zwischen Licht und Dunkel ist in vollem Gange und wir sind wirklich tatsächlich mitten im Nadelöhr.
Ja, also man merkt immer deutlicher, dass diese ganze Covid- und Shutdown-Struktur, die hier aufgebaut wurde, dass die doch sehr, sehr stark nur in Europa wirkt. Also wir selbst hier, wir leben hier wirklich auf dem Lande und wir würden es selbst nicht unbedingt merken, tatsächlich, dass hier eine solche Covid-19-Problematik beherrscht, weil die Leute hier relativ entspannt und locker sind. Und die Restaurants haben, wie gesagt, offen und so weiter.
Nein, es ist nicht ganz richtig. Also hier wird natürlich in den Medien schon auch viel berichtet und hier gibt es genauso wie überall auf der Welt schon eine ganze Menge Leute, Menschen, die Angst haben, die das glauben, was da auch und auf die nimmt man aber Rücksicht. Es gibt hier also jetzt, wir können aber nur von dieser Insel reden, auf der wir sind. Hier ist ein gutes, ruhiges Miteinander, wo keiner den anderen irgendwie unter Druck setzt oder große Verpetzungsarien stattfinden.
Ja, natürlich in den Orten, wo man tatsächlich ein bisschen dichter ist, ist das selbstverständlich. Und wenn wir in einen Lebensmittelladen reingehen, dann tragen wir auch unsere Maske, einfach auch, um die Wertschätzung derjenigen ganz klar auch zu symbolisieren, die natürlich unter diesen Ängsten leiden. Wir haben diese Angst nicht, aber wir müssen natürlich trotz alledem die anderen Menschen berücksichtigen, die da rumlaufen. Aber hier draußen auf dem Lande selbst, das meinte ich, da merkt man es eben halt nicht ganz weit draußen. Und viele Leute versorgen sich hier auch selbst und haben Hühner hier rumlaufen und eben halt auch ihre eigenen Acker und ihre eigenen Pflanzen. Und das ist auch der richtige Weg, denke ich, hier zumindest bei uns.
Sag mal ganz kurz noch zum Schluss, Andreas. Lange haben wir nicht mehr Zeit, wenn die anderthalb Stunden da Schluss gemacht werden soll. Du hast Plassberg geguckt. Du hast hart aber fair geschaut, weil es da um dein Lieblingsthema ging, nämlich die Eigenheime, die Einfamilienhäuser. Werden die abgeschafft?
Ja, ich habe ja schon ewig nicht mehr das deutsche Fernsehen gesehen, aber ich habe es mir angetan und bin dann mal drin gewesen. Es war für mich ein einziges Fiasko. Hart aber fair heißt der Titel und wird dieser Sendung überhaupt nicht gerecht, sondern das sind Eigenbeweihräucherungen gewesen, wo sich verschiedene Personen zusammen politisch aktiviert und einen Architekt zusammengesetzt haben und haben sich gegenseitig versucht zu unterbieten, wer noch ärmlicher lebt als der andere. Und man hat sich schon fast davon distanziert. Und wenn man ein Einfamilienhaus hatte, dann hatte man fast schon gesagt, nee, eigentlich ist das gar kein wirkliches und meins ist auch ganz klein und überhaupt. Und dann wurde dort mehr oder weniger immer wieder latent durch die Hintertür eine Propaganda gegen die Einfamilienhäuser gemacht. Diejenigen, die sich dagegen gewehrt hatten, das war ein Berliner Kandidat für das Oberbürgermeisteramt, glaube ich. Das war mehr so eine Pseudokritik gegen das Ganze. Nein, es wurden sogar Leute zugelassen, politische, die dann gesagt haben, das wurde zitiert offen, wir müssen es erreichen, dass die Menschen nicht mehr stolz darauf sind, ein eigenes Haus zu bauen. Übrigens, der typische Mann in Deutschland, so kenne ich das noch, der hat mal irgendwann einen Baum gepflanzt und auch irgendwann ein Haus gebaut und einen Sohn gezeugt. Das waren früher so die alten Traditionen. Das soll nicht heißen, dass ich das gut finde, aber das waren die Begriffe. Das gilt es zu brechen. Und dieser grüne oder linke Politiker sagte dann, wir müssen es hinbekommen, dass die Leute nicht stolz darauf sind, ein eigenes Haus und ein großes Auto zu fahren, sondern sich dafür schämen, weil sie ja damit weitaus mehr CO2 und fossile Stoffe verbrauchen und so weiter und so fort gegenüber denjenigen, die in einer Etagenwohnung wohnen. Also für mich war das eine ganz hintergründige Propagandasendung, die mich mehr oder weniger erschüttert hat.
Ja, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie sieht's denn aus mit den Einfamilienhäusern? Ist das ein sinkendes Modell? Kurze abschließende Antwort.
Naja, auf jeden Fall wird man versuchen, jetzt irgendwo dieses Ding negativ oder eben halt destruktiv darzustellen, diese Einfamilienhäuser. Und das Ziel ist natürlich erst einmal gewesen, dass hier schon mal das Thema überhaupt jetzt drin ist. Das Thema ist salonfähig und jemand, der in Zukunft ein Einfamilienhaus hat, der wird sich dann in seinem privaten Umfeld dann rechtfertigen müssen, besonders besonders wenn er Freunde in der Stadt hat, die in einer Wohnung wohnen. Also das ist das Einzige, was als erstes gemacht wurde. Natürlich heißt es ganz klar, die Einfamilienhäuser werden nicht abgeschafft und diejenigen, die stehen, bleiben ja sowieso stehen. Aber ich glaube, damit ist schon mal ein richtiger Pflock eingeschlagen worden und wir sehen den Trend, in den es gehen soll.
Kann man was dagegen tun?
Nein, natürlich kann man nichts dagegen tun. Die Frage ist ja auch nicht, dass gefragt wird, warum brauchen wir so viel Wohnraum in einem solchen engen Gebiet wie Deutschland? Warum sind wir eigentlich so überbevölkert, obwohl tatsächlich die Geburtenraten ja so massiv zurückgegangen sind? Und da fallen einem natürlich die widerrechtlichen Grenzöffnungen von 2015 auf, die das sind die Aussagen von Verfassungsrechtlern, wie zum Beispiel Rupert Scholz, den ehemaligen Bundesverteidigungsminister, der das so gesagt hat. Und die widerrechtlichen Schließungen der Grenzen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes jetzt. Auch das sagen Verfassungsrechtler. Also es ist schon wirklich hanebüchen, dass die Ursachen und Probleme nicht diskutiert werden, warum so viele Leute nach Deutschland kommen, warum so viele Länder ausgebeutet wurden und was da eigentlich hintersteht. Das große Ganze findet nicht statt. Nur noch Detaildiskussion und die führen immer zum Nichts.
Das ist aber ein schönes Schlusswort. Sehr aufbauend.
Das ist alles aufbauend, denn das ganze alte System muss krachen, damit ein neues entstehen kann. Wie der Phönix aus der Asche, habe ich lange nicht mehr gesagt. Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Ein tibetanisches Sprichwort.
Und der Wald wächst auch durch euch, auch durch unser gemeinsames Abendgebet, wo wir ja seit einiger Zeit auch eine Übung von Dieter Bröers, dem Biophysiker, machen, nämlich wie man Freude, die man selber tief erlebt hat, in diese Welt gibt, um die Welt aufzubauen, gesunden zu lassen. Und auf diesem Wege werden wir weitergehen und werden der ganz stille, wachsende Wald sein.
So soll es sein. Und jetzt habe ich gesehen, wir haben schon wieder überzogen. Jetzt gibt es einen Kaffee und das nächste Mal versuchen wir unter den 90 Minuten zu bleiben. Vielleicht kriegen wir es wieder aufgeholt.
Naja, ich habe ein paar Mal versucht zu sagen, kurze Antwort, aber kann ich mir eigentlich sparen.
Ich glaube, die Fragen waren einfach zu lang.
Ich glaube es auch. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Stärke, bleibt beschützt, habt einen schönen Tag.
Alles Liebe und ciao, ciao.
Ciao.